ARD.
SWR Kultur. Forum.
Sendezeit für Populisten. Wie sollen Medien mit der AfD umgehen? Am Mikrofon ist Michael Riesel. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wann Sie zum ersten Mal diese Partei namens Alternative für Deutschland auf dem Schirm hatten. In meiner Erinnerung war das ein Sonntagabend im Jahr 2015. Günter Jauch hatte eine Talkshow im Ersten, zu Gast war Björn Höcke. Und irgendwann in dieser Sendung zog Höcke eine Deutschlandflagge aus seiner Jacke und legte sie über die Lehne seines Sessels. Eine Provokation für ein Millionenpublikum, ein Aufreger und im Rückblick der Auftakt zu einer Debatte, die wir bis heute führen. Wie sollen Medien mit der AfD umgehen? Dürfen Sie, wie es oft heißt, Vertretern der AfD eine Bühne bieten, sie in Talkshows einladen, seitenlange Interviews mit ihnen führen, gerade jetzt, wo der Verfassungsschutz die Partei als gesichert rechtsextremistisch eingestuft hat? Oder braucht es neben der politischen auch eine mediale Brandmauer? Wie viel öffentliche Radikalität muss eine pluralistische Gesellschaft aushalten? Darüber wollen wir reden hier im Forum bei SWR Kultur. Mit dabei Ben Krischke, Journalist beim Magazin Cicero, der Politikwissenschaftler Dr. Kurt Schmelzle vom Forschungsinstitut Gesellschaftlicher Zusammenhalt an der Universität Frankfurt und der Medienwissenschaftler Professor Dr. Bernhard Pörksen von der Universität Tübingen. Herr Pörksen, der Deutsche Journalistenverband fordert jetzt, wo das Bundesamt für Verfassungsschutz die AfD als gesichert rechtsextremistisch einstuft, müsse sich auch der Umgang der Medien mit der AfD ändern. Zitat: Wir Journalisten müssen die völkischen, rassistischen und rechtsextremen Absichten dieser Partei deutlicher hervorheben. Zitat Ende. Stimmen Sie zu? Braucht es im Umgang mit der AfD ab sofort eine härtere Gangart?
Nun, ich finde nicht, dass es unbedingt sofort eine neue Qualitätsstufe braucht, aber es ist natürlich so, dass mit einer anderen Klarheit nun diese Entlarvung vorangetrieben werden muss. Sehen Sie, wir reden so leicht darüber, rechtsextrem, rechtsradikal, rechtspopulistisch, die Sprache schwankt. Aber was ist eigentlich gemeint? Also Abschiebung der Antifa nach Buchenwald, schreibt jemand von der AfD. Das große Problem ist, dass man Hitler als das absolut Böse darstellt, meinte Björn Höcke. Das Pakt zu erschießen oder zurück nach Afrika prügeln, meinte jemand von der AfD. Aus einem Chatprotokoll zitiere ich mal, dass sich ein Land wie dieses in diesem mal wieder ein Holocaust lohnen würde. Also wir reden viel zu oft in abstrakter über eine Partei, die es nun tatsächlich mit einer anderen Klarheit, nicht nur weil der Verfassungsschutz dies sagt, das schiene mir gewissermaßen falsche Obrigkeitshörigkeit, aber die es nun mit einer anderen Klarheit zu konfrontieren gilt.
Herr Krischke, vor kurzem haben Sie beim Cicero ein Gutachten veröffentlicht, 1100 Seiten, auf denen der Verfassungsschutz versucht zu belegen, warum sich die AfD aus seiner Sicht außerhalb des demokratischen Spektrums befindet. Gesetzt den Fall, die AfD ist eine gesichert rechtsextremistische Bestrebung. Wäre es dann die Aufgabe von uns Journalisten, nicht nur über die Partei zu berichten, sondern sie zu bekämpfen?
Nein, sehe ich nicht so. Also ich glaube, die einzige Aufgabe, die ein Journalist hat, ist, ordentliche Arbeit zu machen. Und ich glaube auch nicht, dass ein Journalist nochmal ordentlichere Arbeit machen muss im Umgang mit der AfD. Denn wenn er ein guter Journalist ist, dann ist er ein guter Journalist. Und dann ist er erst im Umgang mit allen Parteien und mit allen Gegenständen der Berichterstattung gewissermaßen.
Was heißt das, ordentliche Arbeit machen?
Ich glaube, möglichst objektiv, klar, ganze Objektivität gibt es nie, möglichst fair in Teilen auch zu berichten und ja, zu versuchen, wirklich auch nicht nur das Oberflächliche zu sehen, also nicht nur, was passiert da gerade in Umfragen, sondern auch tiefer einzusteigen und sich die Frage zu stellen, wo kommt das eigentlich her, dass sich 25% der Menschen da draußen mittlerweile vorstellen können, AfD zu wählen. Und das ist etwas, was mir in dieser Debatte oft zu kurz kommt. Wir reden sehr viel über den aktuellen Zuspruch zur AfD. Wir reden aber meines Erachtens zu wenig darüber, woher dieser Zuspruch auch kommt. Denn Herr Pörksen meinte gerade, wir reden immer sehr abstrakt über diese Partei. Das ist richtig, aber das liegt, glaube ich, in der Natur der Sache, denn es ist eine Sammlungsbewegung von sehr, sehr vielen Menschen. Mittlerweile, wie gesagt, auch 25% der Leute könnten sich zumindest vorstellen, sie zu wählen. Ja, insofern müssen wir uns da vielleicht dann auch, aber da reden wir heute noch drüber, hinterfragen, was hat der Journalismus eigentlich falsch gemacht in den vergangenen Jahren, dass wir da sind, wo wir sind.
Werden wir auf jeden Fall drüber reden. Herr Schmelzle, Herr Pörksen hat gerade gesagt, die Sprache schwankt, aber die Haltung zur AfD, die beginnt ja schon in der Sprache. Bisher gab es da einen großen Eiertanz, wie man die Partei benennt, populistisch, nationalistisch, in Teilen rechtsextrem, im Kern rechtsextrem. Sollte man wenigstens da jetzt für Klarheit sorgen und sagen, die AfD als Ganze ist eine gesichert rechtsextremistische Partei?
Also ich meine,
Ich mache das nicht abhängig von dem Gutachten des Verfassungsschutzes. Ich glaube, in der Politikwissenschaft ist das einhellige Forschungsmeinung schon vor der Veröffentlichung des Gutachtens des Verfassungsschutzes gewesen, dass wir es, wie wir sagen würden, bei der AfD mit einer radikal rechten Partei zu tun haben. Das definiert sich dadurch, dass die AfD einerseits eine Partei ist, die eine Ideologie der Ungleichheit vertritt. Und diese Ideologie der Ungleichheit ist bei ihr ganz stark verbunden mit einem ethnischen Volksverständnis, das eine Unterscheidung macht zwischen den Deutschen, die deutschen Eltern haben, und dem, was die AfD Passdeutsche nennt. Ja, und das bedroht nicht nur sozusagen die Personen, die davon betroffen sind, sondern das legt natürlich auch in gewisser Weise die Axt in die Demokratie, weil damit ein Teil des Demos, nämlich diejenigen, die vielleicht keine Eltern haben, die in Deutschland geboren worden sind, aus den Demos ausgeschlossen werden. Und diese Ideologie der Ungleichheit und die Ablehnung von Pluralismus in der Gesellschaft, dieses Bild, dass wir eine korrupte Elite an der Spitze haben und ein geeintes, reines Volk, das dem entgegensteht, das definiert radikal rechte Parteien. Und insofern kann ich das, die Hochstufung durch den Verfassungsschutz gut nachvollziehen. Ich finde sie plausibel, aber sie ist natürlich aus der politikwissenschaftlichen Perspektive jetzt nicht so richtig etwas Neues, keine neue Erkenntnis über diese Partei.
Hm. Herr Krischke, wie ist denn da Ihre redaktionelle Linie beim Cicero? Unter welchem Label läuft die AfD denn bei Ihnen?
Das kommt ein bisschen auf den Autor drauf an. Also jemand wie Hugo Müller-Fock würde auch ganz klar von rechtsextremistisch sprechen. Ich würde die Partei eher irgendwo zwischen nationalkonservativ und rechtsradikal einsortieren. Und ich glaube, da liegt auch schon so der entscheidende Punkt, denn es gibt höchstrichterliche Urteile vom Bundesverfassungsgericht, das zum Beispiel sagt, dass auch Parteien, die radikal sind, noch Teil des demokratischen Spektrums sind. Und wenn man dann so wild herum jongliert mit verschiedensten Begriffen, rechtspopulistisch, Sie sagten es gerade schon, rechtspopulistisch, rechtsradikal, rechtsextremistisch, dann vermischt man da verschiedenste Labels und dann schadet man, glaube ich, auch eher der Diskussion, der nötigen sachlichen Diskussion über diese Partei und die Rolle, die wir auch als Gesellschaft oder auch die anderen, die etablierte Politik einnehmen muss, um gewissermaßen, wenn es dieses Bedürfnis gibt, ja, diesen Aufstieg der AfD in irgendeiner Form zu korrigieren.
Mhm. Herr Börksen, diese Verwirrung der Sprache, die wirkt zumindest orientierungslos, hilflos.
Ich würde das gar nicht so sehen. Das ist natürlich auch ein Suchen nach den wirklich passenden Begriffen. Und natürlich, der Spiegel zum Beispiel, der hat jetzt bis vor kurzem von einer in weiten Teilen rechtsextremen Partei gesprochen. Das fand ich durchaus reflektierte Sprachpolitik. Und vielleicht wird die jetzt geändert. Und wenn man genau hinschaut, dann ist eigentlich die Verwirrung gar nicht so groß. Wir haben eine Partei vor uns, die durch die Übernahme russischer Propaganda auffällt, die durch die Übernahme chinesischer Propaganda auffällt, die in endlose Spenden- und Finanzskandale verwickelt ist, die mögliche Bestechlichkeit einzelner Funktionäre verhandelt, die nachweisbare Kontakte in das Milieu von Identitären hat, von Reichsbürgern, von Neonazis. Also ich finde, wenn man so einen ganz guten journalistischen Job machen will, dann schaut man einfach genau hin. Und dann findet man zu einer Position. Und wenn man den ein oder anderen Leser aus dem AfD-Milieu mitnehmen möchte oder ein Gesinnungsmedium gründen will, dann macht man eben was anderes. Dann hält man die Begriffe unscharf und drückt sich um Wertungen herum und sagt, alle müssen Teil des Spektrums sein.
Wobei man, glaube ich, schon sagen muss, dass auch reaktionäres Gedankengut zu haben, egal was man persönlich davon hält, auch Teil eines Meinungspluralismus ist, den eine Demokratie durchaus auch aushalten muss. Also ich als Journalist, ja, wir sprechen hier jetzt in verschiedenen Rollen, Medienwissenschaftler, Politikwissenschaftler, Journalist. Ich als Journalist finde es zuvor das interessant, dann mir auch die Frage zu stellen, was denken die Leute denn eigentlich dann ganz konkret? Was stellen sie sich vor? Was wäre sozusagen aus deren Sicht der optimale Zustand, in dem sich dieses Land befindet? Und all diese Fragen und mehr Fragen kann ich ja nur auf den Grund gehen, wenn ich auch mit diesen Leuten in den Dialog gehe, beziehungsweise mich damit beschäftige, was diese Leute zum Beispiel in Talkshows auch sagen. Und das, glaube ich, ist das gute Recht eines jeden Bürgers auch.
Aber ich glaube, dass Sie damit genau das Problem beschreiben. Nämlich, wenn Sie einfach eine Idee von Journalismus hier vertreten, dass man ungefiltert einfach darstellt, alles, was da so draußen ist, ja, dann macht man genau diese Ideen. Damit zieht man in den Bereich irgendwie des gesellschaftlich Salonfähigen, des gesellschaftlich Sagbaren, das, was die öffentliche Diskussion verdient und legitimiert sie. Also ich glaube, es ist eine naive Vorstellung von Journalismus zu sagen, ihr Job wäre es einfach nur abzubilden, was die Leute sich so denken und das nicht einzuordnen, zu kommentieren, daraufhin zu überprüfen, ob das eine Basis in der Realität hat, sondern einfach nur zu dokumentieren. Und ich glaube, damit genau haben wir dieses Problem der False Balance, dass dann Leute sich in die Talkshow setzen können und der eine ist Klimawissenschaftler und der andere schwadroniert darüber, dass es den menschengemachten Klimawandel nicht gibt und dass das CO2 gut für die Bäume ist. Also so kriegen wir, glaube ich, irgendwie die Probleme, die wir hier haben.
Ich finde interessant, dass Sie mir jetzt Naivität unterstellen, zumal ja der Umgang mit der AfD und auch mit den Positionen ja lange Zeit auch in der etablierten Politik, die ja die Menschen erst dahin geführt haben, dass sie jetzt zu 25% AfD wählen oder AfD wählen wollen, ja, der Umgang damit wahnsinnig naiv war, indem man diese auch Sorgen berechtigt oder unberechtigt nicht aufgenommen hat. Und wenn ich noch einen Punkt anmerken darf, wenn ich sage, man muss sich die Dinge anschauen, muss den zuhören, muss auf den Grund gehen, heißt es ja nicht, dass man das dann, was man dort hört, ungefiltert übersetzt. Aber sich irgendwo in ein Studio zu setzen und zu sagen, ich erzähle euch jetzt darüber, was das für eine Partei ist, ohne mich mit dieser Partei intensiv beschäftigt zu haben, das scheint mir doch mehr Wunschdenken als wissenschaftlicher Ansatz zu sein.
Ja, darf ich da nochmal ergänzen? Also ich würde dem vehement widersprechen. Sie reden von einem Dialog mit der AfD. Das ist das, was Sie gerade gesagt haben. Also ich zitiere Sie da gewissermaßen. Was ist der Kernpunkt eines Dialogs mit Friedrich Nietzsche, mit Hannah Arendt, mit Michael Lukas Müller oder mit Friedemann Schulz von Thun? Der Kern eines Dialogbegriffs, der diesen Namen verdient, ist, die Wahrheit beginnt zu zweit. Der andere hat einen Punkt. Beide Seiten bewegen sich aufeinander zu, man gelangt zu einem dritten und höheren Standpunkt. Das ist ein Dialogverständnis, das hier favorisiert wird, das auf eine Normalisierung unter Umständen rassistischer, antisemitischer, klimaleugnender Standpunkte zuläuft. Und so zu tun, als würde man gleichzeitig und alles zu leisten vermögen, also die genaue Untersuchung, der konkrete Blick, die Bewertung und dann noch den Dialog, schlicht und einfach, das hat mit Wissenschaft oder Nichtwissenschaft gar nichts zu tun, das ist schlicht und einfach gelebte Naivität. Das kann man machen, um so ein paar Leser mehr anzusprechen, aber das hat mit einer ernsthaften Untersuchung, was diese Partei macht, nichts zu tun.
Herr Schmelzer, vor kurzem war die AfD in einer Forsa-Umfrage mit 26% zum ersten Mal stärkste Kraft. Sie haben daraufhin bei Spiegel Online geschrieben, Zitat, nach 70 Jahren der erfolgreichen Marginalisierung ist die extreme Rechte wieder politisch die erste Wahl der relativen Mehrheit der Deutschen. Es heißt ja oft, die Medien hätten die AfD erst groß gemacht. Ist da was dran?
Ja, also ich meine, die Medien haben auf jeden Fall einen kausalen Beitrag zum Erfolg der AfD. Ob sie groß gemacht haben, das wäre jetzt vielleicht nicht meine Wortwahl, aber ich glaube, wir meinen dasselbe. Und es sind vor allem zwei Mechanismen, die gar nicht unbedingt bewusst sind, sondern auch viel unbewusst läuft. Aber ich glaube, der Journalismus wäre jetzt extrem gut beraten, sich diese beiden Mechanismen zu verdeutlichen und entsprechend die Berichterstattung über die AfD zu überdenken. Der erste Mechanismus ist dieses Wort der Normalisierung, was wir jetzt hier auch im Gespräch schon ein paar Mal genannt haben. Also es ist so ein bisschen naive Vorstellung von Politik, dass man sich denkt, die Leute haben bestimmte Präferenzen, bestimmte Einstellungen zu politischen Fragen, etwa zur Steuerpolitik, zur Finanzpolitik, zur Verkehrspolitik, zur Umweltpolitik und zur Migrationspolitik. Und dann suchen die sich im breiten Angebot der Parteien diejenige Partei raus, die am besten zu dem Angebot passt und wählen dann diese Partei. Ich meine, das ist natürlich erstmal richtig. Man braucht bestimmte Einstellungen, um sich dann eine Partei zu suchen. Aber dazwischen passieren noch weitere Schritte. Und da ist der Journalismus und die Medien sind da ganz wichtig. Das eine ist, dass man bei seiner Wahlentscheidung auch reflektiert, ist es eine gesellschaftlich akzeptable Wahl, wenn ich diese Partei unterstütze, marginalisiere ich mich damit in meinem Freundes-, in meinem Bekanntenkreis? Gibt es eine soziale Norm, die gegen diese Unterstützung der Partei spricht? Und das erklärt, warum die AfD so stark geworden ist, weil es sehr lange in der Bundesrepublik die soziale Norm gab, dass man radikal rechte politische Gesinnung nicht öffentlich äußert und dass man dementsprechend auch nicht politisch handelt. Und diese Norm ist ins Bröckeln geraten. Die Partei wurde normalisiert. Das heißt, man läuft keine Gefahr mehr, komisch angeguckt zu werden, weil man AfD-Wähler ist in weiten Teilen des Landes. Das Zweite, was passiert, was noch zwischen den politischen Einstellungen und der Wahlentscheidung ist, ist, dass es auch ein naives Bild von Politik wäre zu denken, man guckt dann nach all diesen Politikbereichen und sucht sich dann die größte Schnittfläche, sondern es gibt bestimmte Fragen, Politikwissenschaftler nennen das salient, die salient sind. Das sind bestimmte Themen, die eine größere Relevanz haben als andere Themen, über die überall diskutiert wird. Und wenn Sie sich den Bundestagswahl Kampf angucken, dann war das mit Abstand das Thema Migration. Ja, es wurde in dem ganzen TV-Duell zwischen Merz und Scholz wurde fast ein Viertel der Zeit über Migration geredet und 90 Sekunden über irgendwie die Klimakatastrophe und 2 Minuten über den Pflegenotstand. Und diese Salienz führt dazu, dass bestimmte Themen für die Wahlentscheidung ganz, ganz entscheidend werden. Und diese Themen sind nicht zwischen den Parteien gleich verteilt, sondern es gibt Parteien, die diese Themen sozusagen besetzen. Die Politikwissenschaft redet davon Issue Ownership, also dass sie dieses Thema belegen. Und die AfD belegt das Thema Migration. Und nun ist es so, wenn nur über Migration im Wahlkampf geredet wird, dann ist das ein Pluspunkt für die AfD. Und wenn AfD-Vertreter aus allen Rohren in den Medien ständig präsent sind, dann sorgt das dafür, dass sie diese ehemalige Marginalisierung der extrem rechten Position nicht mehr funktioniert und sie normalisiert werden. Und ich glaube, die beiden Effekte zusammen sind zum Großteil dafür verantwortlich, dass die AfD jetzt so stark ist, wie sie ist.
Gestatten Sie mir 2 Anmerkungen. Also vielleicht nochmal ganz kurz der Punkt. Jetzt haben wir viel über Naivität gesprochen. Wenn Sie mir die unterstellen, interessiert mich nicht die Bohne. Kann ich gut mitleben. Was mich aber an Ihrer Argumentation stört, ist, dass wir jetzt gewissermaßen wie in unserem kleinen Elfenbeinturm uns jetzt in so einer Diskussionsrunde treffen. Und zumindest interpretiere ich das so an beider Aussagen, die Sie getroffen haben, dass im Endeffekt ein Medienwissenschaftler und ein Politikwissenschaftler definieren wollen, A, mit wem Journalisten zu reden haben und mit wem nicht, was ich schon mal einen schwierigen Ansatz finde. Wir kennen ja auch die Pressefreiheit und wissen ja auch, dass der Journalist eigentlich unabhängig agieren sollte. Und das Zweite, was mich aber fast noch ein bisschen mehr stört, ist, dass wir sehr theoretisch jetzt, Sie sprachen von Naivität und ich sage, wir reden hier gerade sehr theoretisch über Politik. So als wäre sozusagen der Mensch da draußen irgendwie ein Stimmvieh, der nicht auch irgendwie fähig ist und in der Lage ist, sich selbst eine Meinung zu bilden. Und deshalb haben wir auch dieses AfD-Gutachten beispielsweise veröffentlicht, weil ich sehr wohl der Überzeugung bin, und es mag naiv sein, nennen Sie es vielleicht auch einfach nur optimistisch oder wie auch immer, dass da draußen genug Leute gibt, die sehr wohl in der Lage sind, für sich selber zu entscheiden, was sie aus welcher Information, was sie aus welchem Interview, was sie aus welchem Talkshow-Auftritt für sich und für ihre Wahlentscheidung mitnehmen. Also ich frage mich, wo das hinführt. Sollen wir jetzt hingehen und sagen, wir definieren jetzt, welche Partei noch sozusagen gehört werden darf und welche nicht mehr? Und wo hört das eigentlich auf? Also, und wer bestimmt das? Wer ist die Instanz, die am Ende bestimmt, du darfst noch mit denen reden und mit denen nicht? Weil das finde ich ehrlich gesagt einen autoritären Ansatz.
Wenn wir noch drüber reden, Herr Krischke, aber trotzdem, würden Sie Herrn Schmelze zustimmen, wird zu viel über Themen berichtet, die der AfD Aufmerksamkeit verschaffen, sprich über Migration, genauer über die Gefahren der Migration?
Nein, das Ding ist genau andersrum. Also die AfD hat heute diese große Aufmerksamkeit, die sie hat, weil zu lange zu wenig über gewisse Themen gesprochen wurde und diese Themen dann die AfD auch gewissermaßen für sich kapern konnte. Und da glaube ich, sind wir einfach unterschiedlicher Meinung, da haben wir einen Dissens bei Ursache und Wirkung. Die AfD ist ein Symptom einer etablierten Politik auch, die in den vergangenen Jahren zu wenig selbstkritisch umgegangen ist mit den eigenen Entscheidungen. Ja, also wir hatten ja auch zig Minister, jetzt sogar einen Bundeskanzler, die in Umstände verwickelt waren, die jetzt vor 10, 15 Jahren vielleicht noch einen Rücktritt hatten. Wir hatten bisher noch keine Corona-Aufarbeitung. Ja. Das Thema Migration wurde lange so ein bisschen rausgehalten nach dem Motto, ja, bloß nicht irgendwie Statistik, Kriminalstatistik, es spielt nur der AfD in die Hände. Und was wir übersehen oder was, glaube ich, meine zwei Kollegen hier in der Diskussion übersehen, ist völlig unabhängig davon, ob ich jetzt als Cicero, die Süddeutsche Zeitung oder die Frankfurter Allgemeine jetzt beschließen, wir reden mit der AfD ja oder nein. Die AfD hat sich längst ihr eigenes Medienbiotop aufgebaut. Und das war dieser Partei aber nur möglich, weil sie genau über diese Opferrolle und keiner lädt uns ein und alle sind gemein zu uns überhaupt erst entstanden ist. Das heißt, entweder sie überlassen sozusagen diesen Raum, den sich die AfD aufgebaut hat, einfach der AfD. Und dann hat die AfD bald 30-35%. Oder sie versuchen weiter, einen sachlichen, einen fairen, aber auch einen kritischen, auch einen harten Dialog mit dieser Partei zu führen. Und ich sehe dazwischen keine Alternative. Wir können uns nicht wegducken und sagen, bloß weil wir nicht mehr mit der AfD reden, verschwindet diese Partei. Das wird nicht passieren.
Also wenn ich muss sagen, dass ich so ein bisschen ratlos bin. Ich würde das gerne noch ergänzen, weil ich habe das Gefühl, wir nähern uns so einem kleinen, zumindest Kommunikationsinfarkt. Also Theoretiker, Elfenbeinturm, Unterstellungen, wie man denkt und was man denkt. Ich habe für die konkrete Betrachtung plädiert und habe Ihnen ein paar Zitate vorgelesen. Pack erschießen, nach Buchenwald bringen. Ich bin sehr dafür, dass wir über dass die Energie- und Verkehrspolitik der AfD im Konkreten diskutieren, dass wir über das konfuse, den Wohlstand des Landes gefährdende Wirtschaftsprogramm reden, über die seltsamen Ideen zur Privatisierung der Rente, zum Austritt aus der EU, zum Abschied vom Euro. All darüber können wir gerne im Detail sprechen, aber bitte doch nicht entlang von so pauschalisierenden Verallgemeinerungen wie Theoretiker, Elfenbeinturm. Und noch ein Satz. Ich wäre der Letzte, der Journalistinnen und Journalisten Vorschriften machen will, was sie zu schreiben haben. Das alles sind Dilemmata. Dilemmata, die keineswegs einfach zu lösen sind. Zwischen Achtung und Ausgrenzung, zwischen der versuchten, möglichst konkreten Benennung von schwierigen, kritikwürdigen Standpunkten, wissend, dass die Strategie der Ignoranz, die Jürgen Habermas 2016 zuletzt vorgeschlagen hat, dass die überhaupt nicht funktionieren kann, weil sie natürlich recht haben, dass es längst ein mediales Paralleluniversum gibt. Und noch ein Satz zur Migrationsdebatte. Natürlich steht die gesellschaftliche Mitte in der Migrationsdebatte auch vor einem gewaltigen Strategiedilemma. Wir wissen, dass eine in der Praxis oft durchsetzungsschwache, von der Mehrheit der Deutschen als zu lax empfundene Asylpolitik den Durchmarsch der Populisten, der populistischen Parteien, nebenbei bemerkt, überall in Europa befördert. Und die gesellschaftliche Mitte muss damit ringen, wie eine ausreichend humane, aber doch auch ausreichend zupackende, den Populismus schwächende, aber nicht einfach kopierende Asylpolitik aussehen kann. Das ist doch völlig klar. Also ich plädiere ein bisschen für eine Abrüstung in Sachen Klischeeverwendung, auch wenn es so schön einfach ist und so schön.
Ja. Herr Pötzen, lassen Sie mich da Ihnen gerne entgegenkommen und sozusagen die Hand reichen, um diesen Infarkt, den Sie schon am Horizont sehen, zu entgehen sozusagen. Ich sehe das Dilemma und ich habe versucht, in meinen Worten dieses Dilemma zu beschreiben, nämlich bei der Frage, wie geht man mit dieser Partei um? Und ich finde, Sie haben gerade einen ganz guten Punkt gesagt, vielleicht können wir uns darauf zumindest mal kurz verständigen oder vielleicht sogar einigen. Sie haben gerade gesagt, die Wirtschaftspolitik der AfD, was hatten Sie noch gesagt, irgendwie noch eine andere Politik der AfD? Ich glaube, da wird's
Privatisierung dann Privatisierung der Rente, etwas, was kaum diskutiert
wird. Genau, und da wird es dann nämlich interessant, weil wenn Sie nämlich gesehen haben, oder zumindest habe ich das so wahrgenommen, als Alice Weidel in einer dieser Wahlkampfarenen unterwegs war und dort sich den Fragen auch der Zuschauer gestellt hat, da haben sie sehr schnell gemerkt, dass Frau Weidel, egal, sie hätten auch fragen können, wie ist das Wetter draußen, und Frau Weidel wäre auf die Migrationspolitik gekommen. So,
ist es,
Wenn man aber hingegangen wäre und gesagt hätte, nee, Frau Weidel, jetzt erklären Sie doch mal Ihr Rentensystem, und das wurde ja teilweise auch gemacht, und jetzt erklären Sie doch mal, wie meinen Sie das mit der Privatisierung und vielem mehr. Ich glaube, dann würden Sie die AfD schneller entzaubern, wie wenn nur aufgeregt sozusagen über die einzelnen absolut geschmacklosen, brauchen wir uns nicht drüber streiten, Zitate von einzelnen Personen gesprochen wird. Also diese programmatische Auseinandersetzung mit der AfD, und das meinte ich vorher mit Dialog. Ich meine mit Dialog gar nicht, dass ich jetzt Tino Chrupalla einlade, aber ich kann ja auch einen inneren Dialog mit mir selber und mit einem Parteiprogramm führen und setze mich damit auseinander und schreibe das dann auf. Also stärker auf die Programmatik zu gehen, wäre sicherlich wegweisender gewissermaßen, als zu sagen, ich lade jetzt einfach gewisse Leute nicht ein. Vielleicht muss man ihnen auch nur andere Fragen stellen.
Herr Schmelze, Herr Krischke hat gerade ein Zauberwort gesagt, das Entzaubern. Kann das funktionieren?
Also ich meine, was Herr Krischke vorschlägt, ist auf jeden Fall besser als die Praxis, die wir haben. Also es ist besser, mit der AfD in einen Dialog über ihre sachpolitischen Themen und die absonderlichen Ideen, die es dazu gibt, zu treten, als sich von ihnen die Themen diktieren zu lassen und nur über Migration und nicht nur über Migration als solche, sondern Migration im AfD-Framing zu reden, die dann reduziert wird auf so Stichworte wie Ausländerkriminalität, Asyltourismus, Messergewalt. Ja? Also damit betreibt man natürlich das Geschäft der AfD, wenn man das macht. Vielversprechender wäre dann in die anderen Themen und dann auch nicht wieder zuzulassen, dass die Gesprächspartner immer wieder zum Thema der Migration zurückkommen. Aber ich denke, das werden sie tun. Deswegen bin ich auch nicht so restlos begeistert von dieser Strategie, sondern ich glaube, um dann nochmal zu unserem Streitpunkt vorher, ohne dass ich den jetzt weiter befeuern möchte, zurückzukommen.
Jetzt waren wir doch schon im persönlichen.
Nein, also ich bin absolut auch der persönliche Typ. Das wird gar nicht so klar, wenn man sich hier nicht im Studio sieht, sondern ins Mikrofon redet. Aber ich glaube, wir haben inhaltlich da tatsächlich einfach unterschiedliche Auffassungen. Ich will die nochmal klar machen. Es sind zwei Fragen. Ist die mediale Berichterstattung, hat die einen kausalen Effekt auf die Stärke der AfD? Ja, ist, wie die Medien berichten, verantwortlich dafür oder hat einen Beitrag dazu, wie stark die AfD ist? Und das würde ich sagen, ist relativ klar und relativ gut belegt. Und es gibt Studien dazu, die verschiedene Umgangsstrategien mit radikal rechten Parteien vergleichen. Es gibt die Strategie, das ist übrigens eine Studie von einer Tübinger Kollegin von Ihnen, Herr Pörksen, von Leonie de Jonge. Die hat untersucht, ob Abgrenzungsstrategien, Konfrontationsstrategie oder Strategien des Entgegenkommens einen stärkeren Einfluss darauf haben, diese Parteien klein zu halten. Und das eindeutige Ergebnis ist, dass Strategien der Abgrenzung am besten funktionieren. Also welche, in der Politikerinnen radikal rechter Parteien nicht wie jede Partei, wie jede andere behandelt werden, nämlich zum Beispiel in bestimmte Formate nicht eingeladen werden, keine Home Stories mit Alice Weidel, ja, dass es immer eingeordnet wird, dass die Besonderheit dieser Partei ihre problematische Beziehung zur Demokratie klar gemacht wird und dass man sehr bewusst reflektiert, welchen Zugang sie durch die Medien zur Öffentlichkeit hat. Dann gibt es die Konfrontationsstrategie. Da habe ich jetzt Sie so verstanden, Herr Mischke, dass Sie die besser finden, dass man dann sich einfach auseinandersetzt mit diesen Positionen. Und das scheint mir besser als eine Strategie des Entgegenkommens, aber trägt auch die Position der Partei in die Öffentlichkeit und macht sie zu einem legitimen Gesprächspartner in diesen Formaten. Aber ich glaube, es gibt schon diese unterschiedlichen Strategien und die sind nicht alle gleich wirksam. Und jetzt ist eine andere Frage. Ja, was sollten Journalistinnen tun? Ist es ihre Aufgabe, darüber zu reflektieren, mache ich jetzt eine Partei stark oder schwach dadurch, wie ich über sie berichte, oder gehört das nicht zum Journalismus?
Ist es die Aufgabe von Journalisten, Parteien hoch oder runter zu schreiben? Ich würde sagen, ganz klar nein. Die Aufgabe des Journalisten ist, überall dort, wo Missstände sind, darüber zu berichten, sowohl bei der AfD als auch bei den sogenannten etablierten Parteien. Und ich sehe jetzt mich als Journalist auch nicht in der Aufgabe, in gewisser Weise so eine Art Steuermann der Demokratie zu sein, wo ich sage, da müssten wir übrigens hinfahren, sondern ich sehe mich eher als derjenige, der mit einer Lampe irgendwie an Deck steht und überall dorthin leuchtet, wo irgendeine dunkle Ecke besteht. Also ich glaube, da haben wir beide wahrscheinlich einfach einen anderen Grundvorstellung von Journalismus, die ich aber jetzt nicht zwangsläufig besser oder schlechter finde. Es ist einfach nur anders.
Es ist eine tolle Metapher, Herr Mischke, mit dem Steuermann und dem Schiff. Und meine Position wäre, in der Regel sollte der Journalismus nicht der Steuermann sein, ja, sondern da bin ich sozusagen im Normalfall eher bei Ihnen. Aber wenn das Schiff auf den Eisberg zufährt und der Journalist derjenige ist, der das sieht und den Eisberg sieht, dann hat er auch die Verantwortung, mal ins Ruder zu greifen.
Wobei Ihr Eisberg
ja
hypothetisch ist.
Der Eisberg, ja, naja,
also wir sehen ihn halt, als, also,
ist die sozusagen Bedrohung der Demokratie. Ich meine, darum geht es. Wir sollten jetzt nicht, ich halte auch nichts davon, dass Journalistinnen jetzt bei anderen Themen anfangen, mit sozusagen großer Parteilichkeit eine politische Agenda zu vertreten. Das können natürlich Medien machen, die sich das auf die Fahne schreiben, aber etwa für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk würde ich das jetzt nicht sehen, dass da bestimmte Ideen der Sozialpolitik oder was auch immer gepusht werden sollten. Aber ich glaube, es ist eine andere Frage, wenn es um die Grundstruktur unseres Gemeinwesens geht, um die demokratische Ordnung. Und mir scheint da der Journalismus auch in der Verantwortung zu stehen, die auch in seiner Berichterstattung zu reflektieren, was bedroht sie, was schützt sie.
Aus meiner Sicht reden wir auch hier wieder über ein Dilemma eigentlich. Es ist das Dilemma von Neutralität und Parteilichkeit. Und ich muss gestehen, dass mir beide Extrempositionen eigentlich nicht so richtig zusagen. Natürlich das Bemühen um Ausgewogenheit, um Neutralität, um das bloße Anleuchten der Geschehnisse vom Spielfeldrand ist ohne Frage auch ein hohes Gut. Aber es gibt eine Gefahr und die Gefahr sagt, man kann in Richtung eines irgendwie Denkfaulen, er sagt, sie sagt Journalismus abstürzen. Eines Journalismus, der sagt, ja, ich beobachte doch nur, ich referiere doch nur teilnahmslos, was die wieder an rassistischen und antisemitischen oder sonstigen Standpunkten hier präsentieren. Als seien das quasi normale Diskussionsbeiträge. Aber es gibt aus meiner Sicht eben auch eine andere Gefahr, und das ist die Gefahr der Parteilichkeit im Sinne eines sozusagen missionarischen Weltverbesserungsaktivismus oder einer moralisierenden Zeigefingerpublizistik, die andere entmündigt. Und ja, dürfen Journalistinnen und Journalisten für den Fortbestand einer liberalen Demokratie eintreten? Müssen sie es sogar, wenn wir in die USA blicken, kippt das System in Richtung eines neuen Autoritarismus? Wer hat wann wie lange mitgemacht und nicht aufgemuckt oder kuscht jetzt unter dem Druck, dass Journalistinnen und Journalisten als Volksfeinde dargestellt werden? Meine Lösung ist nicht zu sagen, es gibt die eine Linie, auf die sich um Himmels Willen Journalistinnen und Journalisten verpflichtet fühlen sollen, die eine Position, gar die eine Haltung. Ich mag den Begriff gar nicht besonders, sondern eigentlich etwas zu fordern, was im Journalismus, und das sage ich jetzt mal wirklich so pauschal, fehlt, nämlich eine Offenlegung dieser Dilemmata. Ja, es gibt diese Dilemmata, aber es gibt keine erprobten Formate für diese Dilemma-Debatte. Also wahrscheinlich sind auch Sie in der Cicero-Redaktion, Sie haben es angedeutet, sehr unterschiedlicher oder zumindest latent unterschiedlicher Meinung bei manchen Kandidatinnen und Kandidaten der AfD. Und in vielen anderen Medien wird das der Fall sein. Und für mich ist tatsächlich, und ich greife hier einen Gedanken meines Freundes und Kollegen Friedemann Schulz von Thun auf, das dilemmabewusste Sprechen im Journalismus, die Offenlegung dieses Ringens zwischen Neutralität und Parteilichkeit oder zwischen dem Bemühen, möglichst breit zu repräsentieren und auch gleichzeitig zu verhindern, dass menschenfeindliche Standpunkte groß gemacht werden. Für mich ist diese Offenlegung, das dilemmabewusste Sprechen, das zeigt, dass man die Position des anderen registriert hat, Diskurs und Diskussion im besten Sinne, weil man eben signalisiert, ja, man zahlt für jede Position einen Preis. Wir alle kennen die Zukunft nicht. Und es gilt im Ringen um die Standpunkte, auch das Argument des anderen irgendwie, so es nicht völlig abwegig erscheint, anzunehmen und aufzunehmen. Und das letzte Satz fehlt mir im Journalismus wirklich.
Ich würde gerne das, was Sie jetzt diskutiert haben, gesagt haben, auf unsere mediale Praxis anwenden. Herr Schmelzle, was heißt das denn jetzt zum Beispiel für die großen politischen Talkshows? Es laufen gerade große Debatten. Soll man weiterhin AfD-Politiker einladen? Sie werden jetzt schon weniger eingeladen als Vertreter anderer Parteien, aber Maischberger, Miosga, Lanz, sollte damit jetzt Schluss sein?
Ich finde es so pauschal zu beantworten schwierig, aber ich verstehe auf jeden Fall auch das Dilemma, was jetzt Herr Pörksen angesprochen hat, würde da schon relativ stark das Gewicht auf die Seite legen, dass man sich anschauen muss, wie trägt man damit zur Stärkung der AfD bei und ist es tatsächlich vereinbar, gerade im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, mit der Funktion, die der öffentlich-rechtliche Rundfunk für die Demokratie hat, jetzt auch bei einer gesichert rechtsextremen Partei. Und ich würde sagen, man sollte auf jeden Fall über die Formate alle nachdenken. Man sollte das in meinem Spiegelaufsatz, den Sie netterweise schon erwähnt haben, habe ich von einem normalisierungsbewussten Journalismus gesprochen, dass wir den brauchen, der sich darüber im Klaren ist, wie wir berichten oder wie Journalistinnen berichten. Ich bin ja keiner, wie Journalistinnen berichten. Das hat einen Einfluss auf die Norm, wie wir mit der AfD umgehen. Und man sollte sich darüber zumindest im Klaren sein und dann die Formate reflektieren. Und manche Formate, denke ich, fallen dann auf jeden Fall raus. Also das sind diese Home Stories, das sind so persönliche Interviews, die einfach nur dazu dienen, die Politikerin als ganz normale wie jeder andere Menschen von nebenan vorzustellen und damit wählbarer zu machen. Und dann sind diese Talkshows, also politische Interviews, ja, das muss man machen, glaube ich, mit einer Partei, die in manchen Umfragen die erste Wahl der relativen Mehrheit der Deutschen ist. Die Talkshows sind so ein Unterhaltungsformat irgendwo zwischen Politik und Unterhaltung dazwischen. Das finde ich schwierig. Da würde ich sozusagen bei jeder Sendung, also als Zuschauer darum bitten, dass sehr genau überlegt wird, wofür brauchen wir das, was ist die Funktion, jetzt die Vertreterin einzuladen und kann ich das nicht auch mit anderen Mitteln abbilden, diese Position?
Also ich glaube, jemand wie Frau Maischberger zum Beispiel, die ich im Übrigen für die beste Talkerin im deutschen Politfernsehen halte, hundertprozentig zu, dass sie in eine Konfrontation und einen sachlichen, kritischen, aber trotzdem nicht unfairen Dialog mit jemandem wie Alice Weidel gehen kann. Ich glaube, wir haben in der Vergangenheit nur viel zu oft erlebt, dass dann auch Talkshow-Präsenter dann aus ihrem Herzen auch gewissermaßen keine Mördergrube gemacht haben und dann auch schon mit einer Aggressivität, ich habe das bei Jesse Wellmann damals in dieser Wahlkampfarena gesehen, vorgegangen ist, gesinnt, dass im Endeffekt dort die Professionalität eingebüßt wurde zugunsten einer Antipathie, einer offen zutage tretenden Antipathie, die dann wiederum auf das Konto der AfD eingezahlt hat. Aber jemand wie Frau Maischberger oder auch Herr Lanz, den traue ich absolut zu, dass sie in einen guten, einen auch kritischen, auch wenn sie so mögen, entlarvenden Dialog mit jemandem aus der AfD treten können. Und vielleicht eine Sache noch, weil Sie gerade sagten, so auch private Interviews, Home Stories, ja, halte ich auch für Quatsch. Aber wir dürfen schon auch nicht vergessen, dass schon auch ein AfD-Politiker ein Mensch ist und dementsprechend auch indifferent sein kann. Und es ist ja zwischendurch dann doch auch mal vielleicht ganz interessant, ist zu erfahren, was jemand wie Tino Chrupalla zum Beispiel für ein Hobby betreibt. So.
Ich glaube, also gerade die öffentlich-rechtlichen Medien, die ja noch eine besondere Position im Mediensystem haben und auch als sozusagen noch der Goldstand der Respektabilität gelten, müssen sich darüber im Klaren sein, dass mit jeder Einladung an AfD-Politikerinnen ihnen auch ein kleiner Teil der Respektabilität des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zuteil wird, dass dadurch eine Legitimierung dieser Position als etwas, das relevant ist, stattfindet. Und natürlich gibt es Gründe dafür, sich so zu entscheiden. Haben wir ja schon genannt, dass zum Beispiel 26% der Wahlberechtigten diese Partei wählen wollen, ist einer der Gründe, der dafür spricht, dass es auch repräsentiert werden muss. Aber ich würde sehr darum bitten, dass einfach dieses Bewusstsein da ist, dass man damit, auch wenn man ein ganz konfrontatives Interview führt, auch wenn man ein ganz entlarvendes Interview führt, wenn man auch wunderbar seinen Job als Journalist macht, trotzdem ja, dieses Plattform bieten, die Partei stärkt.
Und trotzdem gibt es ja auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk ganz unterschiedliche Herangehensweisen oder Sichtweisen auf den Umgang mit der AfD. Vor der Landtagswahl in Thüringen, Herr Pörksen, da gab es beim Sender Welt TV ein Rededuell zu sehen zwischen dem AfD-Kandidaten Björn Höcke mit dem CDU-Mann Mario Vogt. Und als die WDR-Intendantin Katrin Wernau dazu in einem Interview im Spiegel gefragt wurde, sagte sie, sie hätte das Duell gerne in der ARD gesehen. Halten Sie das für eine gute Idee?
Ich schätze Frau Wernau sehr, aber ich teile die Position nicht. Also für mich sind eigentlich die klassischen journalistischen Kriterien Relevanz, Sachbezug, Gesprächsfähigkeit, Interessantheit der Standpunkte viel relevanter. Und dass ein Björn Höcke ein Rechtsextremist ist, der das Holocaust-Gedenken verunglimpft, der Kontakte hat in Milieus, die noch viel extremistischer sind, als man vielleicht wahrhaben möchte. Das alles kann man wissen. Ich weiß nicht, was dieses mit maximalem Rummel präsentierte Duell gebracht hat. Also für mich ist das, wenn ich das jetzt mal so hart sagen darf, auch ein bisschen eigentümlich als Journalist, als Journalistin immer darauf zu hoffen, das eine Duell, das eine Gesprächsformat könne entzaubern, entlarven. So funktionieren ja Diskurse überhaupt nicht. Also ich kann den Erkenntniswert, vielleicht helfen Sie mir auf, kann den Erkenntniswert da so eigentlich nicht erkennen eines solchen inszenierten Spektakels eines Senders, der ansonsten eine sehr überschaubare Einschaltquote hat, um es vorsichtig zu sagen.
Aber ist sozusagen der Effekt auf die demokratische, also auch auf die Meinungsbildung einer Bevölkerung vor so einer Wahl wie jetzt in Thüringen, ist der sozusagen demokratische Effekt darauf nicht viel größer, wenn Sie die Möglichkeit haben, einen Björn Höcke in einem Duell mit Mario Vogt auf einer Plattform zu sehen, anstatt sozusagen mit Björn Höcke nur über die eigenen AfD-Medien konfrontiert zu werden, wo die AfD ja gewissermaßen im Regiestuhl sitzt und sich ganz genau das raussucht, was ihnen gefällt und was ihnen nicht gefällt. Denn Björn Höcke, muss ich ganz ehrlich sagen, hat ja jetzt auch nicht die Riesenfigur gemacht in dieser Sendung. Und ich kann mir durchaus vorstellen, aber das ist jetzt natürlich auch nur eine These, ich kann mir durchaus vorstellen, dass vielleicht 1, 2, 3, 4 Leute da draußen sich gedacht haben, oh, der ist ja gar nicht so der große neue Anführer, wie uns immer präsentiert wird, der wirkt ja wahnsinnig klein in genau dieser einen inhaltlichen Debatte. Und das ist doch besser, als das irgendwie nur der AfD selbst zu überlassen. Also das wäre jetzt meine Meinung.
Für mich ist es so schwierig, mit einer allgemeinen These zu antworten und zu sagen, es ist auf jeden Fall besser, ein solches Duell zu haben oder es ist auf jeden Fall nicht besser. Mein eigenes kommunikationsanalytisches Credo lautet eigentlich immer nur, es kommt drauf an. Also wir müssen genau hinschauen. Das Porträt im Printjournalismus ist eine problematische Form, weil es oft in so eine Art Starkkult kippt. Wir haben die Autorisierungsregel im Journalismus bei gedruckten Interviews, also Leute können unendlich ändern. Wenn sie Leute haben, die tendenziell lügen, dann ist die Interviewform in der Art und Weise, wie sie in Deutschland praktiziert wird, ein Problem. Und ich habe zum Beispiel von der Stern-Titel-Geschichte über Alice Weidel Ende 2023 auch mit großem Rummel präsentiert. Nicht so viel gelernt. Ich weiß jetzt, dass sie nicht so gerne Netflix-Serien guckt und lieber Romane liest. Gut, das informiert mich politisch nicht weiter. Ich bin ein bisschen hin und her gerissen bei dem Björn Höcke-Duell, das Sie erwähnt haben. Aber den großen Erkenntniswert konnte ich beim Anschauen dieses Duells eigentlich nicht erkennen. Für mich war das eigentlich eine Werbeveranstaltung für einen Verlag, der sozusagen um Einschaltquote für seinen Sender ringt. Das ist ja auch noch eine Dimension, die man nicht außer Acht lassen darf.
Ja, wobei also, die Frage ja ist, soll der öffentlich-rechtliche Rundfunk so etwas machen?
Ja, weil der öffentlich-rechtliche Rundfunk von allen Gebührenzahlern im Land bezahlt wird, weil der öffentlich-rechtliche Rundfunk einen Informationsauftrag hat und weil der öffentlich-rechtliche Rundfunk nicht einfach hingehen kann und sagen kann, ich klammer jetzt diese 25% Gebührenzahler einfach aus, was ja sozusagen diesen 25% als AfD-Zustimmung entspricht und sende nur noch für die 75% 10% für die anderen. So. Und ich finde gerade im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der ja auch viele gute Journalisten hat, bei aller Kritik, die ich auch gerne habe im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der wirklich auch viele interessante Journalisten hat, der auch viele verschiedene Formate hat. Wir sprachen vorher schon über Formate, wo sich vielleicht so eine AfD-Einladung mal mehr, mal weniger lohnt, gewisserweise auch abhängig von dem Host. Also ein so großes Schiff wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist für mich prädestiniert dafür, genau das zu tun.
Mich würde noch mal interessieren, was aus Ihrer Perspektive, wenn Sie sagen, Sie sehen das auch differenziert, was spricht denn dagegen aus Ihrer Perspektive, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk das macht? Welche Argumente würden Sie da anerkennen?
Ich anerkenne, dass die Argumente, die Sie auch gebracht haben, die erkenne ich an. Ich verstehe auch, woher Sie kommen sozusagen und wohin Sie wollen mit Ihrer Argumentation. Mich überzeugt es einfach nur nicht in dem Ausmaß. Wissen Sie, eine Sache ist mir aufgefallen. Ich habe mal gegoogelt, diesen Begriff gab es. Nach meinem Kenntnis gibt es den noch nicht, aber ich würde mal von sowas wie einem asymmetrischen Kritikniveau sprechen. Wir haben in den vergangenen Jahren erlebt, dass dadurch, dass sich sehr viele Medien sehr stark auch auf die AfD eingeschossen haben, dass man sich selber vorgenommen hat als Journalist, wir müssen jetzt in irgendeiner Form stellen und entzaubern, dass auf der anderen Seite des politischen Spektrums gewisserweise, also bei der etablierten Politik zum Beispiel auch, irgendwie dann nicht mehr ganz so genau hingeguckt wurde. Und ich glaube, auch das ist ein Faktor, der die AfD klein halten würde, wenn auch Leute, die die AfD wählen, das Gefühl hätten, der öffentlich-rechtliche Rundfunk oder welcher Journalist auch immer, welches Medium auch immer, guckt halt auch da ganz genau hin, wo es halt nicht nur die AfD betrifft, sondern eben auch alle anderen Parteien und alle anderen Gegenstände der Berichterstattung. Und das glaube ich, ja. ist... Können Sie relativ gut dann nachvollziehen, wenn man sich mal die Frage stellt, wie kann es eigentlich sein, dass so viele Politiker auch von anderen Parteien in den vergangenen Jahren mit diversesten Skandalen irgendwie durchgekommen sind, während vor 10, 15 Jahren noch Leute wie Karl Theodor zu Guttenberg oder Christian Wulff wegen vergleichsweise weniger zurückgetreten sind. Wie konnte es sein, um mal darüber zu gucken über den Teich, dass so lange nicht berichtet wurde über Joe Biden und darüber, dass da irgendwas nicht funktioniert? Wahrscheinlich, weil man so fokussiert war auf Donald Trump. Und das meine ich mit asymmetrischem Kritikniveau. Also wenn die Kritik zu stark in Richtung der AfD geht und wir zu stark dafür plädieren, die AfD anders zu behandeln, glaube ich, führt das zwangsläufig dazu, dass man andere Parteien eben nicht mehr mit der Härte behandelt, mit der man sie behandeln sollte. Und das wiederum stärkt nur die AfD.
Also ich stimme Ihnen auf jeden Fall in dem, was Sie gerade gesagt haben, zu, dass es die Ambition des Journalismus sein muss, bei allen Parteien gleichermaßen hinzuschauen. Und es wäre kein Journalismus mehr, würde man dann die anderen Parteien weniger streng kontrollieren als die AfD, um damit als politischer Akteur zu intervenieren. Allerdings ist meine Wahrnehmung gemischter. Also die Punkte, die Sie nennen, finde ich jetzt alle überzeugend. Aber andererseits habe ich auch den Eindruck, dass auch einer der Gründe für die Stärke der AfD ist, dass nur noch Niedergangserzählungen über die Politik berichtet werden. Eine Krise jagt die andere und wir haben es überall mit Unfähigkeit zu tun und es wird wenig vom Journalismus oder zu wenig nach meiner Ansicht nach für die Komplexität der Probleme der Weltlage erläutert, die Zwänge, in denen sich Politikerinnen in einer polarisierten Gesellschaft und in einem internationalen System, das auseinanderzufliegen droht, befinden und dann ist nur noch Doppelmoral, Inkonsequenz, Unfähigkeit, das, worüber berichtet wird. Und dann wenden sich natürlich die Leute frustriert ab und geben der AfD mit ihrer Diagnose der versagenden Systemparteien recht.
Stimme Ihnen zu, wobei man, glaube ich, fairerweise noch sagen muss, dass diese Niedergangserzählung ja jetzt kein reines Medienproblem ist und auch kein reines AfD-Spezialgebiet, sondern dass sich das ja mittlerweile auch inmitten die etablierte Politik hineingedrungen ist, dass mit diesen Niedergangserzählungen, dass mit der Angstmacherei auf ganz, ganz vielen Ebenen Politik gemacht wird. Es wurde während Corona-Politik mit Angst gemacht, es wird bezüglich der Energiewende-Politik mit Angst gemacht. Also diese Angst ist leider mittlerweile so ein fester Teil des politischen Spektrums, dass wir da, glaube ich, sozusagen gesamtpolitisch und gesamtjournalistisch daran arbeiten müssen. Und da gebe ich Ihnen völlig recht, dass wir auch wieder in Richtung konstruktive Erzählungen einbiegen und auf Basis dieser konstruktiven Erzählungen uns auch wieder annähern, indem wir zum Beispiel in der politischen Auseinandersetzung auch wieder viel stärker nach Gemeinsamkeiten suchen und nicht immer so sehr nach Differenzen.
Herr Börksen, Sie haben das Schlusswort.
Ich habe das Schlusswort, oh Gott, das belastet mich. Also ich sehe kein Problem eines asymmetrischen Kritikniveaus. Ich sehe eigentlich ein neues False-Balance-Problem in anderer, veränderter Gestalt. Wie verhindert man, dass fundamental ungleiche Player, Rechtsextremisten und auf der anderen Seite demokratische Politiker mit einem ähnlich abwertenden Sound abgeurteilt werden, der eigentlich die populistischen Narrative des Niedergangs bedient? Und wir haben ganz viel über den Journalismus geredet, aber eine vielleicht letzte Botschaft. Ich glaube, der Journalismus muss den investigativen Blick auf sich selbst anwenden. Wir brauchen sowas wie investigative Medienberichterstattung. Das hat auch der Fall Joe Biden gezeigt. Im Moment wird die ganze Woche darüber gesprochen werden, was die Demokraten für Fehler gemacht haben. Davon handeln die großen Enthüllungsbücher der amerikanischen Journalisten, die im Moment über den Markt wegen. Wann kommt das Enthüllungsbuch über den amerikanischen Journalismus, der von all dem ja in Teilen ein bisschen zumindest gewusst haben muss?
Vielen Dank. Sendezeit für Populisten. Wie sollen Medien mit der AfD umgehen? Das war heute unser Thema im SWR Kulturforum. Mit dabei der Politikwissenschaftler Kurt Schmelzle von der Universität Frankfurt, von der Universität Tübingen, der Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen und Ben Krischke vom Magazin Cicero. Am Mikrofon war Michael Riesel.